Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Was könnte ich anders sagen nach seinem Chorlied als Amen? Und ich möchte euch dafür ganz herzlich danken. Ich war die ganze Woche schon richtig aufgeregt, weil ich mir dachte, was wird es wohl für ein Lied am Sabbat geben? Und es ist eine große Gabe, die ihr habt, die Gabe der Musik, und die schätze ich sehr. Bewahrt sie und nutzt sie, und der Herr wird euch darin segnen. Und ich freue mich, wenn ich das nächste Mal hier bin, schon wieder auf das Lied, egal in welcher Sprache. In Asien ist ja Musik ein großer Bestandteil des Gottesdienstes. Und auch wenn manche Töne nicht so stimmen, wie sie bei euch stimmen, so bin ich immer sehr erfreut über Botschaft durch Gesang. Und ich bewundere euch auch, dass ihr so geordnet hier vorlauft. Das ist auch nicht überall der Fall. Ich freue mich aber auch, dass ich hier sein darf unter euch und dass wir Gemeinschaft haben, Gemeinschaft unter Gläubigen, und dass wir Gemeinschaft haben auch im Wort und dass wir zusammen das Wort Gottes studieren können, zumindest einen kleinen Teil daraus, und dazu wünsche ich uns Gottes Segen und darauf freue ich mich. Ich möchte gern mit euch heute über einen kurzen Textabschnitt nachdenken, den ihr alle sehr gut kennt. Es ist ein Text, den ihr schon sehr oft gehört habt und der euch sehr bekannt sein wird. Und es ist ja manchmal so, dass wenn wir Texte sehr oft hören und auch Texte kennen, dass wir sie manchmal sehr schnell überlesen und dass wir uns gar nicht mehr die Zeit nehmen, um über Details in diesen Texten nachzudenken. Und vielleicht geht es euch ja bei diesem Text ähnlich. Und das möchten wir heute einmal tun, dass wir über ein kurzes Detail in diesem Text nachdenken. Und ich lade euch ein, dass wir das Wort Gottes aufschlagen, das Johannesevangelium. Und dort wird von einem Ereignis berichtet, was euch sehr gut bekannt ist. Und ich möchte die Verse 1 bis 8 lesen aus dem 13. Kapitel. Johannes 13, die Verse 1 bis 8. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, und wie er die Seinen geliebt hatte, die er in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf und legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Es gibt ja Bibeltexte, die wecken Erinnerungen. Und immer wenn man diesen Text hört, weiß man, heute ist Abendmahl. Manchmal ist man auch etwas überrascht. Ich war unlängst in Singapur, sitze im Gottesdienst und der Text wird gelesen und schon denke ich, ach, ich war ja gar nicht aufs Abendmahl vorbereitet. Kennt ihr dieses Gefühl? Heute ist kein Abendmahl. Aber dieser Text hat viel mehr zu sagen und ich möchte auf ein kleines Detail in diesem Text hinweisen. Und dieses Detail ist für mich in meinem Leben sehr wichtig geworden. Und ich möchte es gern mit euch teilen. Es ist schon einige Jahre her, ich hatte die große Freude, dass ich mit einer thailändischen Frau zum Gottesdienst gehen konnte. Eine Bekannte von uns, die wir über viele Jahre kannten, und sie wohnt in Bangkok, hat in Amerika studiert und wir hatten ein gutes Verhältnis und wir haben oft über den Glauben geredet. Sie hat mir von ihrem Glauben erzählt, sie war überzeugte Buddhistin und eine ganz wirklich treue Buddhistin. Sie hat mir erzählt, wie das in ihrem Glauben ist und was man da so alles tun muss, um zumindest die Chance zu haben, dass man nicht wieder als Hund wiedergeboren wird, sondern vielleicht eventuell auch als höheres Lebewesen. Und ich habe von meinem Glauben erzählt. Und ein Buddhist ist ja sehr in seiner Tradition gefangen und geht ja sehr oft in die Tempel. Und das sind ja goldige Gebäude mit ganz viel Prunk und Gloria. Und so einen Menschen mit in die Adventgemeinde zu nehmen, ist schon eine Besonderheit. Und ich habe mich gefreut, dass sie endlich mal mitgekommen ist in den Gottesdienst. Und wir sitzen da in der Thai Chinese Church in Bangkok. Und wisst ihr, welchen Text der Prediger liest? Diesen Text. Und ich begann zu hadern und dachte mir, Herr, es gibt doch so viele schöne Texte im Wort Gottes. Wieso musst du denn jetzt gerade an diesem Sabbat diesen Text verlesen? Und warum muss denn heute Abendmahl sein und Fußwaschung? Das gefiel mir gar nicht. Denn für einen Asiaten ist diese persönliche Nähe, wie wir sie kennen im Abendmahl, gar nicht so einfach. Und Fußwaschung ist ja für Christen manchmal schon ein Problem. Geschweige denn für einen Buddhisten, der ja in Kasten denkt. Und da kann es ja nicht sein, dass man einander die Füße wäscht. Das ist ein absolutes No-Go, das geht nicht. Und ich sitze da auf meinem Stuhl und bin fast traurig. Aber Gott macht keine Fehler. Und wie die Geschichte ausgeht, erzähle ich euch am Ende. Also ihr müsst jetzt, wenn ihr das wissen wollt, einfach zuhören. Und mir geht es gar nicht so sehr um diesen gesamten Text, sondern nur um dieses eine Teil am Ende im Vers 8, wo es heißt, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Es geht mir heute um die Teilhabe an Jesus Christus. Nun, Teilhabe zu sein, ist ja etwas Schönes. Es ist schön, wenn man Aktien einer erfolgreichen Firma besitzt und an dem Erfolg dieser Firma teilhaben darf. Und es ist auch schön, wenn man Teil einer harmonischen Familie ist und wenn man im Beruf Erfolg hat und diesen Erfolg mit anderen teilen darf, ist es auch etwas Schönes. Und weil viele Menschen das wissen, dass Teilhabe zu sein was Schönes ist, versuchen sie auf verschiedene Art und Weise, da irgendwo ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Wer sich die Teilhabe nicht ererbt, der erkauft sie. Man kann ja heute so vieles kaufen. Man kann einen Doktortitel zum Beispiel kaufen. Oder wenn man nicht Teil einer Adelsfamilie ist, gibt man eine gewisse Summe an Geld aus und da wird man Teil dieser adeligen Familie. Ja, in der Welt ist so ziemlich alles möglich. Wie ist das aber bei Gott? Wenn Gott uns durch Jesus Christus anbietet, Teilhabe zu werden, Jesus bietet uns das hier an. Was meint Jesus damit, wenn er uns Menschen eine Teilhabe an sich anbietet? Und was bedeutet das für mein Leben? Wie kann ich diese Teilhabe an Jesus, die er mir ja anbietet, bekommen? Vielleicht durch Askese oder vielleicht durch großzügige Opfer oder vielleicht indem ich die Gebote halte? Das muss doch Gott gnädig stimmen, oder? Also da glaube ich schon, dass er mir das schenkt. Oder vielleicht durch regelmäßigen Gottesdienstbesuch? Oder fühlst du dich gar zu schlecht, dieses Angebot Jesu anzunehmen? Weil du auf dein Leben schaust und weil du erkennst, dass du ein sündiger Mensch bist und immer wieder in die gleichen alten Muster fällst? Oder weil dich andere vielleicht darauf hinweisen, dass du noch so weit von dem Ziel entfernt bist? Eigentlich könntest du aufgeben, weil schau dich doch an, wie schlecht du bist in deinem Leben. Oder ist es uns Menschen gar nicht möglich, Gottes Teilhabe zu werden, weil die Distanz zwischen dem allmächtigen Gott und unsündigen Menschen einfach viel zu groß ist? Ich bin froh, dass uns Gott in diesen wichtigen Fragen nicht im Unklaren lässt und dass wir nicht spekulieren müssen und dass wir nicht überlegen müssen, wie können wir Teilhaber Gottes werden, sondern dass wir nur in sein Wort schauen müssen. Und ich lade euch ein, dass wir einen Text lesen in Philipper 2, Vers 8. Philipper 2, Vers 8, Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philipper. Und dort im zweiten Kapitel, im achten Vers, dort können wir lesen, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Im sechsten Vers steht, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er eräußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Und dann geht es weiter, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Wenn wir Menschen Teilhabe einer mehr oder weniger wichtigen Sache werden wollen, müssen wir etwas tun. Wir müssen aktiv werden, wir müssen uns anstrengen, wir müssen irgendetwas tun. Von alleine passiert das nicht. Bei Gott ist das anders. Gott kommt uns selbst entgegen durch Jesus Christus, seinen Sohn. Ich erinnere mich, als ich in Afrika war, habe ich mal die Slums besucht. Und das war ein sehr dramatisches Erlebnis. Und ich war froh, dass ich nach 20 Minuten wieder da raus konnte, in die Zivilisation Afrikas, die ja mit unserer Zivilisation sehr wenig gemein hat. Aber für mich war das damals schon ein richtig erfreuliches Gefühl, dass ich aus den Slums wieder in die Zivilisation Afrikas konnte, nach 20 Minuten. Jesus erlebt die Höhen und Tiefen des Menschseins nicht wie ein Schauspieler, nicht wie ein Besucher, nicht wie ein Politiker mit vielen Bodyguards um ihn herum, dass ihn ja niemand anfasst und ihm nichts passiert, sondern mittendrin als einer von uns. Und er geht nicht nach 20 Minuten weg, weil es hier auf der Erde kräftig stinkt und überall der Müll der Sünde zu sehen ist. Und nicht nur zu sehen, sondern auch zu riechen. Nein, er wird Mensch, er erniedrigt sich selbst und war gehorsam bis zum Tode. Und zwischendurch hilft er den Menschen in ihren Nöten, in ihrem Leid, in ihren Bedürfnissen und zeigt ihnen, wie sehr er sie liebt. Ich kann das nicht verstehen. Und ich glaube, wir als sündige Menschen können das überhaupt nicht nachvollziehen, was es heißt, für einen Gott, der in einer sündlosen, perfekten, vollkommenen Umgebung zu leben, auf diese Erde zu kommen. Wir können darüber nur staunen und verstehen, glaube ich, können wir das nicht. Ich glaube, Satan wusste, was auf dem Spiel steht und er hat alles daran gesetzt, dass dieses schief geht. Im Hebräer 4, Vers 15 steht ein Text, der uns allen Mut macht. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Ich werde oft von Menschen gefragt, wieso ich an Gott glaube. Weniger in Europa als mehr in Asien. Und es gibt viele Antworten, aber eine Antwort, die für mich ganz wichtig ist, ist die, weil das Jesus Christus, weil das mein Gott für mich getan hat. Es gibt keinen Glauben, keine Religionsgemeinschaft auf der ganzen Welt, die etwas Ähnliches anbieten kann. Egal ob Buddhismus, Hinduismus, Chauvinismus, oder auch im Islam. Immer muss ich mich anstrengen, immer muss ich meinen Gott gnädig stimmen. Ich muss irgendetwas tun, ganz unterschiedlich, um meinen Gott gnädig zu stimmen, damit er sich zu mir wendet und damit er was Gutes für mich tut. Alle Götter stellen Forderungen an uns Menschen, aber Gott nicht. Gott wendet sich zu dir und zu mir. Gott wird Mensch. Er kommt auf diese Welt und bietet uns seine Liebe an. In Römer 5, Vers 8 steht, er liebt uns bereits, als wir noch seine Feinde waren. Als wir noch gar nicht geboren waren, kam er auf diese Welt und liebte uns. Und wisst ihr, wenn ich das in meinem Herzen verinnerliche und wenn ich diese Liebe empfinde, dann möchte ich meinem Gott auch gehorsam sein. Dann möchte ich ihm auch nicht nur dankbar sein, sondern ich möchte ihm auch zeigen in meinem Leben, dass ich ihn nicht permanent enttäusche und dass ich ihn auch nicht immer wieder traurig mache. Aber doch nicht aus dem Grund heraus, weil ich mir was verdienen möchte, sondern weil ich ihm dankbar bin. Und wenn ich dann feststelle, dass ich das nicht schaffe und dass ich immer wieder in Schuld falle, dann bin ich dankbar, dass Gott da ist und mir die Hand reicht und mir meine Schuld vergibt und mich wieder aufrichtet. Dafür ist er ja in diese Welt gekommen. Er bietet mir etwas an, was mir niemand anbietet. Er bietet mir die Gemeinschaft an, er bietet mir an, Teil von ihm zu werden, die Teilhabeschaft. Und das ist etwas, was wir Menschen ja gar nicht richtig verstehen können, weil es so großartig ist, dass es unsere Vorstellungskraft übersteigt. Durch die Menschwerdung Jesu eröffnet sich für uns Menschen wieder der Weg zu Gott, der einst durch Adam und Eva und durch den Ungehorsam von Adam und Eva zerstört wurde. Es ist ein Geschenk für alle Menschen. Es ist unverdient, unabhängig von meiner Herkunft, unabhängig von meiner sozialen Stellung, unabhängig von meinen finanziellen Mitteln, unabhängig von dem, was du bist oder was du hast, unabhängig davon, wie du dich gerade fühlst. Gott bietet dir das an durch Jesus Christus. Und erst durch die Teilhabe Jesu an uns, dadurch, weil er den ersten Schritt geht, wird der Weg frei zu unserer Teilhabe an Jesus. Und die bietet er uns in der Fußwaschung immer wieder neu an. Fußwaschung ist viel mehr als nur eine rituelle Handlung oder irgendetwas, was wir tun, weil es eben dazugehört. Nein, Jesus möchte uns jedes Mal neu sagen, schau, dieses Symbol zeigt dir, dass ich täglich für dich da bin, dass ich dir täglich anbiete, mit mir zu leben. Und ich bin den ersten Schritt gegangen. Du musst dieses Geschenk nur annehmen. Ich bewundere manchmal die Afrikaner, wenn sie zum Abendmahl gehen. Sie laufen sehr schnell und es ist etwas anders wie bei uns in Europa. Man hat ja auch nichts an den Füßen und Fußwaschung ist dort schon ein besonderes Erlebnis. Ihr könnt euch das vorstellen. Aber man tut das mit einer Begeisterung. Da wünschte ich mir manchmal, dass das in unserem Herzen auch so wäre. Aber wir Deutsche sind ja manchmal so nüchtern und das ist wohl manchmal so unser Problem. In Römer 6, in den Versen 3 und 4, wird gezeigt, wie wir dieses Geschenk annehmen können. Römer 6, 3 und 4. Und dort heißt es, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Dieses Geschenk, was uns Gott durch Jesus Christus anbietet, können wir nur annehmen. Und durch die Taufe zeigen wir, dass wir das auch ganz bewusst wollen. Wir wollen den Menschen zeigen, dass wir zu Jesus, zu Gott gehören. Und so wie er gestorben ist und auferstanden, so dürfen wir auch durch die Taufe unsere Schuld sterben. Die Schuld wird uns hinweggenommen und wir stehen auf, ohne Schuld wie Jesus Christus. Wir beginnen ein neues Leben mit ihm und von nun an leben wir mit Jesus Christus. Und wenn wir in Schuld fallen, dürfen wir zu Jesus Christus kommen und er vergibt uns, so sein Wort. Doch was bedeutet es für uns, Teilhaber Jesus zu sein? Lohnt sich das überhaupt? Ich meine, Christsein ist doch mit so vielen Nachteilen verbunden. Ich wurde 1989 zur Armee eingezogen und da ich den Dienst mit der Waffe ablehnte, wurde ich als Bausoldat rekrutiert. Nun, das klingt zunächst nicht schlimm. Und wenn man hört, dass man damit beschäftigt ist, Löcher zu graben, damit man sie am nächsten Tag wieder zuschütten kann, damit man sie am nächsten Tag dann wieder ausgraben kann, klingt das ja fast romantisch. aber ganz so schön war es dann doch nicht. Und ich war also als Staatsfeind in einem Offiziersbataillon und es war nicht so ganz einfach. Und eines Tages kam die Staatssicherheit zu mir und hatte mir ein Angebot zu unterbreiten. Ich hatte gewisse Fähigkeiten, die man nutzen konnte, aber ich hatte da so einen Makel. Ich glaubte ja an Gott. Und diesen Makel, den musste man mir irgendwie austreiben. Und dazu hat man extra aus Berlin einen Major eingeflogen, der mich da jetzt überzeugen sollte. Und er hat mir das ganz schmackhaft gemacht und hat mir klargelegt, welche Vorteile es doch für mich mit sich bringen könnte, wenn ich einem Anstellungsverhältnis der Staatssicherheit zustimmen würde. Und das muss ja auch niemand wissen. Die meisten wissen das ja sowieso nicht. Und ich hörte mir das an und er war auch ganz überzeugend und es hätte sich in der Tat gelohnt für mich. Ja, und dann habe ich ihm von meinem Leben erzählt und das gefiel ihm gar nicht so. Und je mehr ich von meinem Glauben erzählte, umso mehr veränderte sich seine Hautfarbe. Und irgendwann kam es aus mir so heraus, dass ich ihn halt auch darauf hinweisen wollte, dass ich auch in seinem System eigentlich gar keine richtige Zukunft sehe, weil da gibt es in Daniel 2 so eine interessante Geschichte und da wird ja gezeigt, dass das alles irgendwann zusammenbricht und somit auch sein System. Und wenn er mir das auch nicht glaubt, irgendwann wird er dann spätestens, wenn mein Gott wiederkommt, an mich denken oder sich an mich erinnern. Und das war dann zu viel. Und da wurde ich dann in einen Bunker geworfen. Also das war so eine Art Gefängnis und da musste ich ein paar Tage verharren. Und irgendwann kam ich aus diesem finsteren Loch heraus. Und ich habe mich schon gewundert, es gab da keine Zeitungen mehr und auch das Fernsehgerät funktionierte plötzlich nicht mehr. Und es war Nachrichtensperre und irgendwann kam so irgendeine wichtige Person aus diesem Offiziersbataillon und sagte mir, ja, Herr Kappler, Sie werden hier nicht mehr gebraucht und Sie sollen zurück zu Ihrem Betrieb. Und hat mich natürlich gefreut, weil ich wollte ja nicht unbedingt dort bleiben und ich saß da im Zug und fuhr nach Hause und wusste auch nicht, dass es gar keine DDR mehr gab. Und mein Vater sagte abends zu mir, was hältst du davon, wenn wir mal in den Westen fahren? Und ich habe gesagt, ja, das ist ein schöner Scherz, ne? Aber er sagt, ja, steig doch mal in mein Auto. Und dann stieg ich in den Trabant. Ich wusste nicht, dass die Grenzen gefallen waren. Während meiner Zeit in der Armee und als ich da mit diesem Major da gekämpft habe, ist das passiert. Und ich wusste das nicht. Und ich saß dann im Trabant und fuhr dann tatsächlich in Neustadt über die Grenze. Und konnte es gar nicht fassen. Ich war wie in einem Traum. Und als ich den ersten Westladen betrat, ich habe noch fast heute noch diesen Geruch nach Weichspüler, Seife und Schokolade in meiner Nase, war das für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Ich glaube, Gott bietet uns noch viel, viel mehr an. Es gibt diesen Text in den Psalmen, wir werden sein wie die Träumenden. Und ich glaube, uns wird es ähnlich gehen, wie es mir damals ging, als ich das erste Mal im Westen war, aber noch viel, viel mehr. Und ich habe einen meiner Lieblingstexte und den möchte ich gerne mit euch lesen. 1. Korinther 2, Vers 9. Und dieser Text, der lädt ja zum Träumen ein. 1. Korinther 2, Vers 9. Und dort macht uns Gott so richtig neugierig, wenn es da um das geht, was er uns schenken möchte. Denn dort heißt es, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen hat, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Also ich habe mit meinem Vater sehr oft über diesen Text nachgedacht und es hat mir Freude bereitet, mir vorzustellen, wie es auf der neuen Erde sein wird. Aber letztendlich bin ich daran gescheitert, weil es mir so geht, wie es im Wort Gottes steht, was in keines Menschen Herz gekommen ist. Ich finde es schön, dass wir uns Gedanken machen und dass wir darüber nachdenken. Wir sollten aber uns da nicht drüber streiten und denken, das muss so sein und so und ich weiß, wie es ist. Niemand weiß es von uns. Aber ich möchte euch einladen, dass wir ein paar Texte lesen, die uns zeigen, was es bedeutet, dieses Geschenk Gottes, der Teilhabe an Jesus Christus anzunehmen. Den ersten Text in Epheser 2, Vers 19. Und dieser Text ist für mich ein sehr wichtiger Text. In Epheser 2, Vers 19. Steht Folgendes: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Es gibt ja heute viele Menschen, die nach Europa wollen, weil sie eine neue Heimat suchen. Und ich glaube, wir können diese Menschen verstehen. Und es ist ja auch ganz legitim. Aber Gott bietet uns hier etwas an, was viel größer ist. Er bietet uns an, dass wir Wohnrecht bei ihm bekommen. Seine Hausgenossen, so heißt es hier. Keine Gäste mehr zu sein, keine Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Teilhabe seines Reiches, Teilhabe an Jesus zu sein, bedeutet, dass wir zu seinen Kindern erklärt werden. Kinder Gottes, Familienangehörige des großen, allmächtigen Gottes. Das übersteigt ja irgendwie unsere Vorstellungskraft, oder? Ein Gott, der so ewig ist, der alles geschaffen hat, der macht dich und mich zu seinem Kind. Wir müssen das nur annehmen. Galater 3, Vers 29. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder nach der Verheißung Erben. Also Teilhaber Jesu zu werden, bedeutet nicht nur Teilhaber seines Reiches zu sein, sein Kind zu sein, Hausgenossen Gottes, sondern auch Teilhaber des Erbes Gottes. Und es ist interessant, dass es hier steht, gehört ihr aber Christus an, so seid ihr seine Erben. Es geht hier nicht um irgendeine Zugehörigkeit zu irgendeinem Volk, zu irgendeiner ethnischen Gruppe. Nein, es geht darum, dass wir zu Christus gehören. Und wenn wir zu Christus gehören, werden wir zu seinen Erben. Erbe Gottes ist ja etwas Großartiges. Abraham hat es erlebt, diesen Segen, den Gott in sein Leben hineingelegt hat. Und diesen Segen, den können auch wir heute in Anspruch nehmen. Römer 8, Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Ja, Teilhabe Christi zu sein, bedeutet auch manchmal, mit ihm zu leiden, Nachteile zu erleben, vielleicht verspottet zu werden, vielleicht auch die Arbeitsstelle zu verlieren. Es gibt durchaus viele Gründe, die wir erkennen können, wo wir sagen, weil ich mit Christus lebe, habe ich Nachteile in meinem Leben. Wir dürfen das nicht wegdiskutieren. Wir dürfen nicht diese heile Welt projizieren, dass wir sagen, wenn du mit Jesus lebst, dann geht es dir immer gut. Wenn wir mit Jesus leben, dann kann es sein, dass wir auch mit ihm leiden. Darauf weist er uns hin. Aber ich finde schön, was der Apostel Paulus sagt. Er sagt, was ist denn schon dieses bisschen Leiden auf dieser Welt im Gegensatz zu dem, was uns Gott schenken möchte? Und es ist ja immer eine Frage der Sichtweise. Worauf setze ich den Fokus? Setze ich den Fokus auf das Negative oder setze ich den Fokus auf das Positive? Für Paulus und für viele Christen war Leiden nichts Schlimmes. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir für Christus leiden? Wir dürfen wissen, dass wir nicht über unser Vermögen hinaus geprüft werden. Und wir dürfen auch wissen, dass wir durch diese Erfahrungen mit ihm, durch diese negativen Erfahrungen vielleicht auch, positive Erfahrungen mit ihm machen. Ich habe immer wieder erlebt, dass wenn ich aufgrund meines Glaubens einen Nachteil erleben musste, dass die Erfahrung, die Gott mir dann im Nachhinein geschenkt hat, oder das, was er mir dann danach gegeben hat, viel größer waren als das, was scheinbar so negativ war. Und ich glaube, viele Erfahrungen machen wir gerade dann, wenn wir mit Christus leiden. Ich denke, da liegt eine große Chance auch für unser Leben und auch eine große Verheißung, weil wir wissen dürfen, dass wir da nicht alleine sind. Der Herr Jesus wird da immer mit uns sein und wird uns nicht alleine durch dieses Tal gehen lassen. Johannes 14, Vers 3. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus sagt, also wenn du dieses Geschenk von mir annimmst, wenn du mein Kind werden möchtest, dann verspreche ich dir etwas. Ich verspreche dir ein Wohnrecht und ich verspreche dir, dass ich wiederkomme und dass ich dich dann zu mir nehme. Ich bin ja schon gespannt, wie diese Wohnungen Gottes aussehen. Es gibt ja so ein paar Texte in der Bibel, die sind ganz interessant. Und ich bin froh über das Haus, was wir haben dürfen und auch über den schönen Garten und ich fühle mich da auch wirklich wohl. Aber ich möchte das für nichts und niemanden aufs Spiel setzen, weil ich einfach dorthin möchte. Ich möchte das erleben, was Gott uns hier vorhersagt, was er uns schenken möchte. Und Gott verspricht noch viel mehr. Er verspricht nicht nur, dass er wiederkommen wird und uns zu sich nehmen wird, sondern er verspricht uns, auch mit uns zu leben. Und er spricht von einer Umgebung und von einer Welt, die wir uns mit unserem heutigen Verständnis wohl nicht richtig vorstellen können. In Offenbarung 21, in den Versen 4 und 5, heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Hier wird von einer vollkommenen Welt gesprochen. Keine Krankheiten mehr, kein Rollstuhl, keine Blindheit, kein Trauer, keine Tabletten, keine schlaflosen Nächte, keine Heilanstalten, ein Leben in völliger Gesundheit und Ewigkeit. Und er schreibt, oder er ermahnt den Schreiber, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Gott bietet uns vieles an. Er bietet uns an, Teilhabe seines Reiches zu sein. Er bietet uns an, seine Kinder zu sein. Er bietet uns an, seine Erben zu sein, seine Hausgenossen, zu seiner Familie zu gehören, Wohnrecht bei ihm zu haben und ein ewiges Leben zu leben. Und in Offenbarung 21, Vers 7 heißt es, wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Das ist ein Versprechen Gottes, ganz persönlich für dich und für mich. Lohnt es sich, dieses Angebot Jesu anzunehmen? Macht Teilhabe an Jesus für dich Sinn? Macht Durchhalten für dich Sinn, so wie es hier heißt? Halte durch und ich werde dir das alles schenken. Ich möchte noch einmal auf den eingangs gelesenen Text zurückkommen, Johannes 13, und dort mit euch gern noch die Verse 12 bis 15 lesen. Johannes 13, 12 bis 15. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Jene Thailänderin hat dieses Angebot Gottes so fasziniert, dass sie ein Geschenk von Gott angeboten bekommt in dieser Größenordnung, in dieser Möglichkeit, dass sie nachdenklich wurde und dass sie begann, die Bibel zu lesen. Dass sie begonnen hat, nicht nur die Bibel zu studieren, sondern sich Jesus Christus zu übergeben. Und vielleicht beeindruckt dich dieses Angebot Jesu ja auch, Teilhabe einer neuen, ewigen, von Sünde freien Welt sein zu dürfen. Und vielleicht denkst du beim nächsten Abendmahl darüber nach, wie schön es ist, dass Jesus dir wieder neu diese Möglichkeit anbietet. Vielleicht führt dieses Wissen auch zu einer neuen Art von Dankbarkeit und zu einer neuen Beziehung zu Jesus Christus. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Amen.